Medien im Visier. Der Podcast von Medialab.com.
Der Podcast wird präsentiert von Ropa. Wir machen Internet. Alle Infos unter ropa.de.
Immer weniger Anzeigen, weniger Spots, immer weniger Reichweite, immer weniger Abonnenten. Journalistische Produkte haben es schwer und die Prognosen für die Zukunft sehen eher düster aus. Wie finanziert sich künftig Journalismus und vor allem Lokaljournalismus, der, das sind sich alle einig, für eine demokratische Gesellschaft doch so wichtig ist? Der DJV, der Deutsche Journalistenverband, hat sich dazu mit konkreten Forderungen an die Bundesregierung gewandt. Die Forderungen, Sinn und Zweck von staatlich subventioniertem Journalismus schauen wir uns heute an, und zwar mit dem frisch gewählten neuen DJV-Vorsitzenden.
Mein Name ist Mika Beuster. Ich bin Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbands.
Willkommen bei Medien im Visier mit Danilo Höpfner. Herr Beuster, der DJV fordert die Bundesregierung und die Regierungen der Bundesländer auf, eine staatsfern organisierte Journalismusförderung einzurichten. So hat es jüngst Ihr Verbandstag beschlossen. Wie kommt es zu dieser Forderung?
Die Forderung kommt nicht nur von uns, die kommt auch von anderen, zum Beispiel dem Bundesverband der Digitalpublisher und Zeitungsverleger und auch anderen. Das liegt einfach daran, dass wir merken, dass es Medien sehr schwer haben, vor allen Dingen in der Fläche, im ländlichen Raum. Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun, aber wir finden als Journalistenverband in Deutschland, dass das eine wichtige Sache ist, dass es lokaljournalistische Angebote für jeden gibt. Wir merken das ja, dass dort, wo das nicht mehr der Fall ist, zum Beispiel in den USA, Korruption steigt, dass dort öffentliche Ausgaben steigen, dass die Wahlbeteiligung sinkt. Das heißt, es handelt sich hier nicht um ein Privatvergnügen, sondern um eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe. Und die muss gefördert werden. Und deswegen fordern wir, dass es eine staatsferne Förderung von Journalismus gibt.
Also habe ich Sie gerade richtig verstanden? Es geht nicht um Förderung von Journalismus in Gänze, sondern ganz konkret um Förderung lokaljournalistischer Angebote.
Also das ist ein Hauptstoßpunkt natürlich. Es geht aber generell darum, eine Grundversorgung sozusagen mit aufrechterhalten zu können. Wir denken da vor allen Dingen an lokaljournalistische Angebote. Das gilt aber generell für journalistische Angebote. Der Dissens, den wir haben mit anderen, ist, dass im Augenblick über eine Pressezustellförderung geredet wird. Also nur die Zustellung der gedruckten Zeitung soll gefördert werden. Das halten wir für ein bisschen zu kurz gesprungen. Wir hätten tatsächlich gerne eine Journalismusförderung statt einer Zeitungszuträgerförderung.
Es gibt ja nun schon verschiedene Förderungen und auch erste Projekte zur Förderung von Lokaljournalismus, der, so können wir es sagen, im Sterben liegt. Sie wollen da aber nicht begrenzen, sondern bleiben da recht allgemein, also auch Sportjournalismus und so weiter. Wo ich mir die Frage stelle, braucht die Berichterstattung zur Fußball-Bundesliga wirklich Förderungen? Warum grenzen Sie das nicht genau ein?
Ja, doch. Also wenn man dann weiterschaut, geht es natürlich nicht darum, hier die Dusche anzumachen und Geldscheine über deutsche Journalistinnen und Journalisten regnen zu lassen. Das ist nicht das, was wir fordern. Wir fordern schon eine kriterienbasierte Förderung. Und dort gibt es Beispiele. Schauen wir zum Beispiel nach Luxemburg. In Luxemburg, da gibt es das Luxemburger Modell einer Förderung von Journalismus. Und dort gibt es einen Katalog von Kriterien. Da spielt eine Rolle zum Beispiel, wie viele Beschäftigte hat ein Medienunternehmen, wie viele Journalistinnen und Journalisten sind tätig, welche Reichweite haben die und andere Kriterien, und nach denen wird dann gefördert. Also es geht schon darum zu schauen, was ist sinnvoll und welche Größe, welche Bedeutung hat etwas. Es geht nicht darum, einfach nur den Geldhahn aufzudrehen und zu meinen, damit kann man Strukturprobleme lösen, die sich seit 20 Jahren aufgebaut haben. So naiv sind wir nicht.
Jetzt haben Sie die luxemburgische Medienförderung angesprochen, bei der ich gar nicht so genau weiß, wie repräsentativ die für andere Staaten sein kann. Vor allem, es gibt ja auch andere Medienförderungen. Es gibt das österreichische Modell etwa, das dafür gesorgt hat, dass Boulevardmedien sehr stark wurden, die Qualitätsmedien dagegen schwach blieben. Welche Kriterien haben Sie denn da konkret im Kopf?
Ja, ich hätte überhaupt erstmal Kriterien gerne, weil die gibt es ja in den jetzigen diskutierten Vorhaben nicht. Da geht es nur um die Förderung von Papierzustellung. Das ist noch kein Kriterium an sich. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin gerne Zeitungsleser. Ich habe gerne eine gedruckte Zeitung in der Hand und ich habe überhaupt nichts gegen die Papierzustellung. Mir geht es darum, dass, wenn wir über Journalismus der Zukunft reden, alle Journalismusmodelle mit einbezogen werden müssen. Und ich würde mich auch gegen so eine Formulierung wie der Lokaljournalismus liegt im Sterben wehren. Das stimmt nicht. Es gibt ganz tolle Projekte. Aber das Ding ist hier tatsächlich, wie finanzieren wir Journalismus in der Zukunft? Und deswegen, ja, da brauchen wir Modelle für. Ob Österreich jetzt tatsächlich ein Vorbild dafür sein kann, das weiß ich nicht. Deswegen hatte ich das mindestens genauso schöne, aber etwas kleinere Luxemburg ins Spiel gebracht.
Haben Sie denn da eine Zahl für mich, um welchen Gesamtbetrag es da pro Jahr etwa gehen könnte?
Im Gespräch waren mal 250 Millionen Euro. Die waren sogar vorgesehen im Bundeshaushalt. Das Ganze ist dann aber etwas in der Politik versagt. Erst beim Bundeswirtschaftsminister, wo dann auch ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde und sich das eigene Haus dann vom eigenen Gutachten mehr oder weniger distanziert gehabt hat und gesagt hat, nee, wir sehen keinen weiteren Handlungsbedarf. Und dann im Bundeskanzleramt, wo man auch keinen weiteren Handlungsbedarf zumindest akut sah, sondern sagte, wir müssen das Ganze noch prüfen. Und dann gab es keinen richtigen, wirklichen Treiber in der Bundesregierung. Und deswegen hatte man die letzte Hoffnung dann in die Haushaltsbereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags gesetzt, wo man gedacht hat, naja, da könnte man vielleicht nochmal über Presseförderung reden. Allerdings, wir beide wissen und alle, die uns zuhören auch, dann kam das Bundesverfassungsgerichtsurteil, 60 Milliarden, die seitdem fehlen. Und deswegen befürchte ich, ist eine Presseförderung im Augenblick nicht ein Thema, was außerordentliche Priorität in der Berliner Politik hat. Schade, denn Presse ist systemrelevant.
Wie waren denn die Reaktionen seitens der Bundesregierung zu Ihren Forderungen?
Ja, überall, wo wir mit dem Thema aufschlagen, kriegen wir höchste Sympathie. Jeder bekundet, wie wichtig die Presse ist, wie wichtig Journalismus ist, dass unbedingt etwas geschehen müsse. Und wenn man dann weiter bohrt, wunderbar, ihr habt doch im Koalitionsvertrag eine Förderung reingeschrieben, dann, wie gesagt, schiebt man sich den schwarzen Peter zu. Dann kommt das Wirtschaftsministerium, was keine weiteren Anlass sieht, weiterzumachen. Das BKM, also die Bundesstaatsministerin für Kultur und Medien, die ausführlich prüfen will. Und es gibt niemanden in der Politik, der das Thema wirklich voranbringt. Und wir sind ja nicht die Einzigen, wie gesagt, die das fordern. Es gibt andere auch. Wir haben da unterschiedliche Vorstellungen, wie die Förderung aussieht, aber sind uns einig in der Forderung, dass es eine Förderung geben muss. Ja, also viel Sympathie, aber am Ende keine Kohle.
Ausstattung von Redaktionen, die Tarifbindung und die Einhaltung angemessener Honorare, das wurde mal so als Orientierungspunkt genannt. Können Sie das auch mal mit ein paar Zahlen unterfüttern, also wie Redaktionen ausgestattet sein müssten und welche Honorare sie zahlen müssten, damit Medien von einer Förderung auch bedacht werden könnten?
Genau, da geht es genau um die Kriterien, die Sie angesprochen haben, weil in dem Ursprungsmodell der Presseförderung ist überhaupt nichts von Kriterien die Rede, sondern nur von der Zustellung der Zeitung. Wir finden aber, und das hat die Koalition sich ja auch in ihr Papier selber reingeschrieben, dass sie die Tarifbindung fördern will. Und es kann ja nicht sein, dass es eine Förderung, eine staatliche Gelder für etwas gibt, für was keine Tariflöhne bezahlt werden. Und deswegen fordern wir, dass ein Kriterium für eine Förderung sein muss, dass es Tarifgehälter und Löhne gezahlt werden. Das ist nur ja sozusagen denklogisch aus dem Koalitionsvertrag heraus, kann so etwas gar nicht anders aussehen. Und deswegen ist das ein Kriterium, was wir fordern tatsächlich. Und ja, nicht nur fest angestellte Journalistinnen und Journalisten müssen nach Tarif bezahlt werden, auch die Freien müssen angemessene Honorare bekommen. Was das ist, und da sprechen Sie einen wunden Punkt an, das ist ein Thema, was uns als DJV schon lange beschäftigt, weil gerade die freien Journalistinnen und Journalisten ja keine Tarifverträge genießen. Es gibt so abgeleitete Werke, aus denen man sagen kann, das sind Orientierungspunkte. Es gibt auch verpflichtende Werke für bestimmte freie Journalistinnen und Journalisten. Aber auch da müssen wir eine Mindestlinie einziehen. Es kann nicht sein, dass geförderte Unternehmen, die staatliche Gelder erhalten, auch durch eine staatsferne Förderung Dumping-Honorare und Dumpinglöhne zahlen und sich dann selber das staatliche Geld in die Tasche streichen. Das darf natürlich nicht sein. Und deswegen ist klar, es muss um Journalismus gehen. Und eins der Kriterien, die angelegt werden für die Förderung, das muss eine faire Behandlung der Mitarbeitenden sein.
Die Förderung von Journalismus, das ist ja schon ein Thema seit einigen Jahren und Kritiker sagen, wir hätten dabei keineswegs zu wenig Informationsangebote, gerade im lokalen Bereich. Wir hätten zu wenig Journalismus, der sich kritisch und distanziert mit staatlichen und institutionellem Handeln auseinandersetzt. Also auch auf kommunaler, auf kleinster Ebene, man nicht wirklich in die Tiefe gehen kann. Wie schauen Sie darauf?
Weiß ich nicht. Ich selber bin mit großer Überzeugung Lokaljournalist und das ist mein Traumjob, weil hier sind wir nah dran an den Menschen und berichten über das, was direkt vor Ort geschieht. Und das ist eine große Stärke. Allerdings sehe ich auch, dass es viele Redaktionen gibt, die Personal ausdünnen, dass also immer dieses vor Ort immer ein Stückchen weiter wegrückt. Und das ist eine Gefahr, die ich tatsächlich sehe. Der Lokaljournalismus, den es gibt, der ist gut. Nur das Problem ist, dass er tatsächlich immer ein bisschen lückenhafter wird. Es gibt in einigen Gebieten in Deutschland immer mehr Regionen, in denen es schwierig wird, eine eigene Zeitung zu finden. Wir hatten in Ostdeutschland jetzt auch den Fall, dass es in den ersten Landkreis gab, ohne gedruckte Zeitung. Deswegen wieder zurück ist die Grundidee, sowas zu fördern, ja auch gar nicht schlecht, weil letztendlich ist es ja egal, über welches Medium die Menschen ihre Informationen oder ihre journalistischen Inhalte beziehen, sondern es kommt auf die Inhalte an. Und ja, da gebe ich Ihnen recht, es muss weiterhin ein kritisches, lokaljournalistisches Angebot auch geben für die Menschen, die sich informieren wollen, ihre eigene Meinung bilden wollen. Und dazu gehört es auch, kritisch zu sein. Das ist so in Deutschland. Das soll auch so bleiben. Wenn aber weiter Redaktionen zusammengestrichen werden, wenn weiter Mittel gestrichen werden, dann ist das in der Fläche natürlich schwierig.
Die Landesmedienanstalten in Berlin-Brandenburg, Sachsen oder Baden-Württemberg etwa, die fördern ja schon Inhalte aus Mitteln der Landtage. Die Landesmedienanstalten treten da als neutraler Vergebetopf auf, bei dem man sich bewerben kann. Allerdings, das ist ein Modell, bei dem ja schon einiges durcheinander geraten ist. Etwa, indem auch Verlage hier bei den Landesmedienanstalten, die ja für Print überhaupt nicht zuständig sind, Mittel beantragen können und auch genehmigt bekommen. Zu Ihrem Vorschlag, wäre das eine Aufgabe für die Landesmedienanstalten oder bräuchten wir für diese Vergabe, die Sie sich vorstellen, eine komplett neue Behörde?
Um Gottes Willen, noch eine neue Behörde. Wer wollte das schon wollen? Also man sieht natürlich hier, dass wir, gerade wenn wir über Medien und Rundfunk reden, in einem föderalen System unterwegs sind, in dem die Zuständigkeiten sehr unterschiedlich sind. Sie haben das ja gerade sehr eindrücklich beschrieben. Also Rundfunk ist Ländersache. Und deswegen gibt es ja auch die Landesmedienanstalten. Und dazu gibt es sicherlich dann auch wieder Ausnahmen. Das ist, glaube ich, was Sie beschreiben, ein Grundteil des Problems, dass wir eine sehr fragmentierte Zuständigkeit haben, was das Thema Medien angeht. Und mein Vorgänger im Amt des Bundesvorsitzenden, Professor Dr. Frank Überall, hatte Medienpolitik mal sinnigerweise als die goldene Ananas der Politik beschrieben. Also ein Politikfeld, in dem man keine Karriere machen kann, in dem es nicht wirklich was zu holen gibt und in dem auch vielleicht es sehr schwierig ist zu überblicken, wie die Lage ist. Eine neue Behörde würde ich nicht fordern wollen. Ich glaube nicht, dass das irgendetwas besser machen würde. Ob die Landesmedienanstalten jetzt das korrekte Gefäß sozusagen sind, um eine Förderung für rundfunkferne Medien vorzunehmen, weiß ich auch nicht. Es wäre ja erstmal sinnvoll, die Gelder bereitzustellen, einen Kriterienkatalog aufzustellen, um dann weiterzusehen, welches Gefäß sozusagen institutionell das Richtige ist. Da möchte ich jetzt keinen Präjudiz reingeben, in dem ich sage, es soll die oder die Behörde sein. Ich würde nur meine Sympathie dafür ausdrücken, dass wir bitte keine neue Behörde aufbauen.
Mit den Mitteln einer solchen Förderung, damit würde man bestimmt Kosten auffangen, gewiss, aber die Kosten für ein Abo für den Nutzer, sei es als Printausgabe oder auch die Kosten für eine Paywall, die werden ja nicht verschwinden. Und das heißt, diese Kosten, die sind es ja, die Nutzer von einem Abo fernhalten oder wegtreiben. Also wem nutzt guter Journalismus, wenn er nicht konsumiert wird? Also auch nicht mit einer gut gemeinten Förderung.
Ja, Journalismus ist Mehrwert, war mal ein Slogan, den wir hatten. Und das stimmt, Journalismus kostet Geld. Das merken wir ja, wenn es um die Gebühren geht, die Rundfunkgebühren-Erhöhung-Diskussion, wenn ich sie mal so nennen darf, wo ja auch gefragt wird, wie viel darf Journalismus kosten? Und ja, auch für andere journalistische Angebote werden Abogebühren fällig. Und da gibt es Kritik, da gibt es auch Menschen, die können sich das schlichtweg nicht leisten. Deswegen kann man ja auch über andere Fördermodelle reden. Also der Kulturpass war ja für 18-Jährige ein Modell dieses Jahr, wo die Generation Corona sozusagen an kulturelle Angebote herangeführt werden sollte. Warum nicht eine solche Förderung auch für journalistische Angebote in die Breite hinein, wo man sagt, ich fördere das Konsumieren von journalistischen Angeboten durch eine Art Pass. Auch das könnte man sich ja durchaus in der Breite vorstellen, damit man eben die Menschen entlastet, die sich das vielleicht so nicht leisten können. Ich finde, und das ist wirklich so, Journalismus ist nicht nice to have. Journalismus ist ein Grundnahrungsmittel, vor allen Dingen Lokaljournalismus. Und da sollte jeder Zugang haben. Gleichwohl ist es nicht kostenlos zu haben, das ist so. Also müssen wir dann jenen helfen, bei denen es dann eng wird, weil es ist ein Grundnahrungsmittel.
Ab welcher Größe, ab welchem Format würde denn eine solche Förderung dann greifen? Richtet sich das nach DJV-Vorstellung nur an Verleger und Sender und welche Größe müsste die haben? Oder was ist mit den zahlreichen Einzelkämpfern und den journalistischen Angeboten in Podcasts und Blogs zum Beispiel?
Genau, und diese Grenze wollten wir aufweichen in unserem Papier. Wir haben keinen Kriterienkatalog festgezurrt, sondern wir fordern einen. Und wir fordern einen, indem alle ihre Rolle spielen. Eben nicht nur die großen Verlage mit ihren Angeboten, sondern auch jene, von denen wir jetzt gesprochen haben und vielleicht auch jene, von denen wir noch nicht gesprochen haben. Genau darum geht es. Wir wollen jetzt nicht einen fertigen Katalog auf den Tisch schlagen und sagen, dem stimmt ihr zu, sonst unterstützen wir es nicht. Wir fordern, es muss Kriterien geben und ja, es muss auch eine Vielfalt geben, eine Medienvielfalt auf allen Ebenen, im Lokalen und darüber hinaus. Und die soll gefördert werden. Eben Journalismus soll gefördert werden in seinen Spielarten. Dafür muss es Kriterien geben. Und dieser Kriterienkatalog, der muss erarbeitet werden. Das ist die Hausaufgabe, die noch nicht gemacht ist. Aber, und ich wiederhole das gerne nochmal, weil selbst wenn es diesen Katalog gibt irgendwann, bringt der uns nicht viel, wenn das Ganze nicht unterfüttert ist mit Mitteln. Und diese Mittel müssen in den Haushalt. Und ich sehe nicht im Augenblick den politischen Willen, diesen Haushalt einzustellen mit einer Förderung. Die Hoffnung kann man immer noch haben, aber ich glaube, die politische Realität ist im Augenblick eine andere. Umso besser wäre es, wenn man die Zeit nutzt, jetzt tatsächlich daran zu arbeiten, zu sagen, wie kann eine solche Förderung aussehen? Und ich lade jeden ein, daran mitzuwirken, an diesem Konzept. Die Arbeit, die man da reinsteckt, lohnt sich. Und vielleicht gibt es ja dann auch irgendwann die längst versprochenen Mittel dafür.
Herr Beuster, wir wollen uns zum Schluss noch ein anderes Thema anschauen. KI, künstliche Intelligenz in den Medien. Alle tun sich sehr schwer damit, wenngleich sie überall in der Redaktion auch schon angekommen ist. Nachrichten werden zum Teil schon von KI generiert. Wir haben die ersten KI-generierten Radiosender, bei denen nicht nur die Inhalte, sondern auch die Sprecher von KI stammen. Wie beobachtet der DJV diese Entwicklung?
Ja, wir beobachten das schon länger und zum Glück, wie ich finde, haben wir uns recht frühzeitig aufgestellt zu dem Thema mit einem Positionspapier, wo wir zuerst neun Regeln für den Umgang mit KI entwickelt haben. Und die Grundhaltung, die wir eingenommen haben, die finde ich sehr begrüßenswert. Wir lehnen nämlich KI als Technologie nicht ab. Wir sagen nicht, gefährlich muss abgeschafft werden, sondern wir sagen, KI ist ein Werkzeug erstmal, das man benutzen kann. Und als solches sollte es auch benutzt werden, um zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten von Routineaufgaben zu befreien. Das ist eine gute Sache, macht niemand gerne. Allerdings haben wir dann auch gemerkt, dass wir Stoppschilder aufstellen müssen, dass wir Leitplanken installieren müssen, wie bei jeder neuen Technologie, weil neben Chancen auch immer Gefahren treten. Wir haben identifiziert, dass eine der Hauptgefahren sein könnte bei der Nutzung, dass synthetisch generierte Inhalte nicht kenntlich gemacht werden. Das heißt, wir finden, Glaubwürdigkeit und Journalismus gehören zusammen und Glaubwürdigkeit entsteht vor allen Dingen dadurch, dass Menschen gerade stehen für das, was sie im Journalismus machen. Und wenn KI das Ganze generiert, muss das kenntlich gemacht werden. Das ist ein großes Stoppschild, was wir aufgestellt haben, um zu sagen, es muss eine Kennzeichnungspflicht geben. Und es darf keinen Ersatz menschlicher Arbeit geben. Also gerade wenn jetzt Medienhäuser meinen, ich nehme den Kollegen KI und feuere alle Journalistinnen und Journalisten, dann ist damit nichts gewonnen, weil die Idee wäre ja gewesen, dass die Freiräume, die geschaffen werden, genutzt werden für die Kernkompetenz der Journalistinnen und Journalisten, nämlich Fragen stellen, Orientierung bieten und einordnen. Dafür sollte es genutzt werden. Und deswegen haben wir ein Papier aufgestellt, was jetzt gemündet ist in eine internationale Zusammenarbeit mit anderen Journalistenorganisationen, wo wir in Paris ein Papier unterzeichnet haben. Und ich glaube, da wird auch deutlich, dass wir nicht über etwas reden, was man in Deutschland alleine beeinflussen kann. Das ist natürlich gut, wenn Organisationen vorangehen. Aber ich glaube, hier kommen wir auch nur weiter, wenn wir auf europäischer Ebene tatsächlich weiter bohren. Und deswegen finde ich es gut, dass wir Partner gefunden haben, mit denen wir das zusammen machen können.
Mika Beuster, Sie wurden jüngst zum neuen DLV-Bundesvorsitzenden gewählt. Worin sehen Sie denn in der nächsten Zeit die größten Herausforderungen für Journalismus?
Die Pressefreiheit ist unter Druck in Deutschland, in Europa und weltweit. Das sehen wir. Das geschieht durch Angriffe auf Kolleginnen und Kollegen, also auch wirklich körperliche Angriffe, aber auch Bedrohungen und Behinderungen der Arbeit im Alltag. Das erleben viele Kolleginnen und Kollegen und da müssen wir etwas tun. Also mehr Schutz durch die Behörden bei Berichterstattung, bei Demonstrationen zum Beispiel. Wir müssen aber auch gegen Hate Speech vorgehen, wenn Kolleginnen und Kollegen bedroht werden, weil es Menschen nicht gefällt, dass sie einfach ihre Arbeit machen. Arbeitsbedingungen sind ein Thema. Journalismus muss stattfinden können. Dazu müssen die Kolleginnen und Kollegen auch gute Arbeitsbedingungen haben. Wir sprachen über Tarife und Co. Also auch das muss stimmen. Und wir müssen Journalismus mehr erklären, denn gesellschaftlich merken wir, dass es Menschen gibt, die sagen, wir fühlen uns nicht gut betreut durch Journalistinnen und Journalisten. Ihr seid doch selber, ihr macht doch Fake News. Und diesen Vorwürfen, diesen gesellschaftlichen Vorwürfen, den muss man erklärend entgegnen, weil ich finde, die einfach abzutun nach dem Motto, das sind alles Verirrte, das hilft uns nicht weiter. Also ich finde, wir Journalistinnen und Journalisten müssen mehr erklären, warum es wichtig ist, dass es uns gibt. Und da sind die Fakten auf unserer Seite, denn überall dort, wo es Journalismus nicht gibt, dort ja, stirbt sozusagen die demokratische Gesellschaft ganz leise vor sich hin. Und das dürfen wir nicht zulassen.
Der DJV hat, sofern meine Zahlen noch stimmen, 27.000 Mitglieder. Ich vermute, auch hier gibt es seit Jahren einen anhaltenden Abwärtstrend. Wie überzeugen Sie denn heute viele junge Redakteurinnen, Redakteure, Blogger, Podcaster in einem 70 Jahre alten Verband mitzuwirken?
Ja, wenn es so viele wären, wäre es ja gut. Aber unser Beruf leidet ja darunter, dass, obwohl er für viele noch ein Traumjob ist, nicht mehr der Traumjob für die jungen Menschen ist. Und das hat viele Gründe. Das hat auch was mit Arbeitsbedingungen und Verdienstmöglichkeiten zu tun. Das hat aber auch was mit gesellschaftlichen Gründen zu tun. Ich will auch jemand sein, der dafür wirbt, dass es sich unheimlich lohnt, in den Journalismus einzusteigen. Ja, es ist ein aufreibender, schwieriger Beruf mit gewöhnungsbedürftigen Arbeitsbedingungen, aber ich kann mir keinen schöneren vorstellen und er ist auch sinnvoll, weil man eine gesellschaftlich sinnvolle Tätigkeit erfüllt. Das heißt, ich würde überhaupt erstmal dafür werben, dass wir junge Menschen für diesen Beruf begeistern können. Und wenn Sie sich für diesen Beruf schon begeistert haben, dann macht es umso mehr Sinn, einer Gemeinschaft beizutreten, die Ihnen an der Seite steht, im Berufseinstieg und später auch im Beruf, weil wir weichen Ihnen nicht von der Seite, wenn es mal regnet und wenn es kritisch wird. Wir sind eine Gemeinschaft von, Sie haben es gesagt, 27.000 hauptberuflichen Journalistinnen und Journalisten, die füreinander einstehen, wenn es schwierig wird. Und das ist eine sinnvolle Sache. Ganz angestaubt, wie der eine oder andere vielleicht meinen mag, sind wir überhaupt nicht. Wir sind direkter und digitaler als je zuvor. Und wir sind eine ganz lebendige Truppe, 70 Jahre alt. Das ist ja erst der Anfang. Warten Sie erst mal ab, was die nächsten 70 Jahre so alles bringen.
Und das war Mika Beuster, der neue DJV-Bundesvorsitzende im Gespräch mit Medien im Visier. Und das war unsere letzte Ausgabe für dieses Jahr. Im Namen des gesamten Media Lab.com-Teams wünsche ich Ihnen entspannte Feiertage und ein gesundes, friedliches 2024. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder im neuen Jahr. Bis dahin eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner.
Medien im Visier. Der Podcast von Media Lab.com.
Der Podcast wird präsentiert von Ropa. Wir machen Internet. Alle Infos unter ropa.de.